Einen wunderschönen guten Morgen euch und Ihnen allen auch von mir. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen, um mit euch über ein ganzes biblisches Buch nachdenken zu können. Ich habe mir für den heutigen Sonntag ein besonderes Buch ausgesucht, nämlich das langweiligste Buch der Bibel. Das motiviert, gell, zuzuhören. Wenn ich so an meine eigene Jugendzeit zurückdenke, da habe ich die Bibel zum ersten Mal durchgelesen. Da war das Chronikbuch auf jeden Fall eines der Bücher. Naja, da war man schon so ein bisschen großzügiger, auch mit schnell durchblättern unterwegs. Ich habe vor kurzem eine Statistik gefunden. Da wurde festgehalten auf einer Internetseite, in welche Bücher der Bibel Pfarrer am meisten reinklicken, weil sie dort drüber am häufigsten predigen. Schaut mal hier ganz vorne, das ist der Gewinner, Jona. Über Jona wird scheinbar am häufigsten gepredigt. Ich habe letztes Jahr darüber gepredigt, also voll im Trend, wenn man so möchte. Und jetzt schaut ganz hinten abgeschlagen auf den letzten beiden Plätzen, 1. Chronik und 2. Chronik. Ach, die beiden Armen, oder keiner kümmert sich um die. Und deswegen dachte ich, wir müssen da unbedingt mal rangehen, um auch den Schatz zu entdecken, der in diesen Chronikbüchern zu finden ist. Also ich werde euch heute Morgen nicht die Leviten lesen, wie das in der letzten Woche euer Pfarrer gemacht hat, sondern wir gehen rein ins langweiligste Buch der Bibel. Dazu müssen wir noch eine kurze Vorbemerkung machen, und zwar: unsere Bibel als Christen, die hat einen etwas anderen Aufbau als die Bibel der Juden. Der Anfang ist derselbe mit den 5 Büchern Mose, aber dann ist die Reihenfolge ein bisschen unterschiedlich. Bei uns kommen die beiden Samuel-Bücher, die beiden Könige-Bücher und dann kommen die beiden Chronike-Bücher. Und die wiederholen zum Teil nochmal ganze Abschnitte, ganze Kapitel, was in den 4 Büchern vorher schon dran war. Und das trägt jetzt natürlich nicht zur Motivation noch bei, wenn du schon wieder das Gleiche liest oder denkst, es zu lesen. Das ist ja fast so wie aufgekochtes Mittagessen von vor 2 Tagen. Ja, kann man essen, aber der Geschmack ist nicht mehr so da. In der hebräischen Bibel sind die Chronikbücher an einem ganz anderen Platz. Da bilden sie nämlich das Ende des Alten Testamentes, zusammengenommen als ein Buch. Sie blenden quasi zurück auf die gesamte Zeit des Alten Testamentes. Und in dem Sinne sind sie nicht bloß eine Wiederholung oder irgendwie nochmal so eine Ergänzung, was hat der Samuel vergessen oder was wurde in den Königebüchern vergessen. Sondern sie geben nochmal so eine zusammenfassende Perspektive auf das gesamte Alte Testament, Ja, man könnte sie sogar als eine Art Quintessenz der jüdischen Bibel bezeichnen. In den Schwerpunkten, die sie setzen und auch in den Dingen, die sie weglassen. Dass du am Schluss der Bibel nochmal den Kopf bekommst, ja, was war denn jetzt wirklich wichtig? Was sind so Ankerzentren, an denen ich mich festmachen kann im Studium des Wortes? Die Chroniken geben in ihrer Funktion und Rolle als Quintessenz deswegen auch Antwort auf 3 große Glaubensfragen. Das sind nicht alle großen Glaubensfragen, aber es sind ganz zentrale und wichtige. Und wir können uns an der Einteilung von 1. Chronik orientieren. Kapitel 1 bis 9 geht es um das Thema Identität und die Frage, wer gehört eigentlich zum Volk Gottes? In dem Mittelteil, Kapitel 10 bis 20, geht es um das Thema Leiterschaft. Wer führt das Volk Gottes auf seinem Weg durch die Geschichte? Und im letzten Teil der Chronik wird die Frage aufgegriffen, was ist eigentlich die Berufung, die Bestimmung des Volkes Gottes? Wo sollen die Leiter sie aufgrund ihrer Identität hineinbringen? Diese 3 Fragen werden wir heute Morgen mal angehen und hoffentlich auf spannende Antworten stoßen. Wir gehen rein ins Chronikebuch und lesen zusammen nur den ersten Vers. Das geht so los: Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah, Sem, Ham und Japhet. So oder ähnlich geht das jetzt 9 Kapitel lang weiter. Stammbaum an Stammbaum an Stammbaum. Was aber schon auffällt, es fängt hier ganz vorne an, passend zur Quintessenz. Es fängt hier ganz vorne an bei Adam, dem ersten Menschen auf Erden. Und das ruft uns nochmal Erinnerung, den Plan, den Gott eigentlich mit der Menschheit gehabt hat. Gott hat den ersten Menschen Adam geschaffen in seinem Bilde, als sein Ebenbild, als sein Spiegelbild. Darin lag seine Identität. Und mit dieser Identität als Ebenbild Gottes ging eine Bestimmung, eine Berufung einher. Das eine war, dass Adam einen Königsdienst versehen sollte. Er bekam den Auftrag, du sollst über die Tiere und die Pflanzen herrschen. Herrschen tut ein König. Das heißt, er war von Gott in eine Leitungsposition hineingebracht, auch in Bezug auf seine Ehe mit Eva. Für seine Frau sollte er Verantwortung übernehmen, wie das ein guter Leiter tut. Aber das war nicht seine ganze Bestimmung, sondern der zweite Auftrag, der Gott ihm gab, war, du sollst den Garten Eden bebauen und bewahren. Also er sollte auf diesen Garten aufpassen, er sollte ihn ordnen, er sollte seine Grenzen erweitern. Das war deswegen so spannend, weil dieser Garten war ja der Ort, wo Gottes Füße immer wieder den Erdboden berührt haben. Es steht gleich am Anfang der Bibel, dass Gott im Garten spazieren ging. Das heißt, Adam sollte einen Raum für Gott bilden, einen Raum für Gott herstellen, einen Raum für Gott erweitern. Eine ganz priesterliche Funktion. Also Adam war dazu berufen, ein König zu sein, und Adam war dazu berufen, ein Priester zu sein. Vielleicht haben wir die Lesung vorhin noch im Ohr. Das ist der gleiche Auftrag, den wir auch als Gemeinde Jesu haben. Ist nichts Neues. Geht auf den ersten Seiten der Bibel bei Adam und Eva los. Deswegen haben diese ganzen Stammbäume, die jetzt da kommen, die ersten 9 Kapitel, die haben spezielle Schwerpunkte, was sie betonen, welchen Raum was einnimmt. Schaut mal hier. Es geht vor allem um 2 Stämme. Es geht nämlich um die Königsstämme Juda und Benjamin. Aus Juda kam König David, aus Benjamin kam König Saul. Und es geht um den Priesterstamm. Aus dem Priesterstamm kam die Hohepriesterlinie, Aaron und seine Nachfahren. Und aus dem Priesterstamm kamen die Leviten, die am Hause Gottes gedient haben. Also in diesen Stammbaum wird schon der Fokus scharf gestellt, Königslinie, Priesterlinie. Diese beiden Linien sind wichtig durch das Alte Testament bis in die Zeit der neutestamentlichen Gemeinde hinein. Denn es fällt noch etwas Zweites auf. Diese Stammbäume zeigen auch, dass nicht alle Menschen gleichermaßen auf diese Urberufung Gottes reagieren. Manche reagieren positiv, sagen Ja dazu, manche reagieren negativ und sagen Nein dazu. Positiv reagieren zum Beispiel der Sem, einer der 3 Söhne von Noah, dann der Abraham, der sich berufen lässt von Gott, der Isaak, der Jakob später, alles Menschen, die Gott gebraucht hat und die Teil wurden einer Segenskette Gottes, weil sie den Verheißungen Gottes gefolgt sind und Gott diese Verheißungen an ihnen immer wieder ein Stück weit weiter realisiert. Dann gibt es eine ganz andere Linie. Das sind Menschen, die gehören zum Volk Gottes irgendwie mit dazu, zumindest zur Geschichte. Sie gehören zum Teil sogar biologisch dazu, aber sie sind nicht Teil dieser Segens- und Verheißungskette. Die anderen beiden Söhne von Noah, Ham und Japhet, der erste Sohn von Abraham, der Ismael, der Bruder von Jakob, der Esau und so weiter und so weiter. Es gibt eine Segens- und Verheißungslinie für die, die Ja sagen zur Urbestimmung des Menschen. Das ist das Volk Gottes und aus diesem Volk Gottes zweigt es immer wieder ab, weil Menschen diesen Weg als sein berufenes Volk nicht weiter verfolgen möchten. Deswegen lass mich dich heute Morgen fragen, bist du ein Kind der Verheißung. Bist du ein Kind der Verheißung? Wie kann man das werden? Paulus schreibt an die neutestamentliche Gemeinde: Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du eingepflanzt in den Stammbaum Jesu. Und der Stammbaum Jesu, der beginnt hier im Alten Testament. Das heißt, in Jesus wirst du Teil der Segenslinie Gottes durch die Jahrtausende hindurch. Und dann schlägst du dieses Chronikebuch auf und dann ist das nicht mehr einfach nur eine Liste von Namen, die du nicht aussprechen kannst, sondern dann ist das plötzlich dein Stammbaum. Nicht diese Abzweigungen, sondern dort, wo Menschen auf den Ruf Gottes reagiert haben. Und da kannst du dich mit einreihen als Kind der Verheißung, die an Abraham ergangen ist, weil du in Christus bist. Und das ist eine ganz persönliche Sache, denn das zeigen diese Stammbäume ja auch. Hier werden ja Namen genannt. Explizit. Manche Namen tauchen gar nicht auf. Ihr wisst, Adam hatte zuerst mal zwei Söhne, Kain und Abel. Der Kain schlägt den Abel tot. Der Kain, der Brudermörder, kommt nicht in diesem Stammbaum vor. Die Bibel sagt an anderer Stelle, der Name der Gottlosen vergeht. Sie sind nicht ins Buch des Lebens geschrieben, wohingegen der Name der Gläubigen, er bleibt. Schwarz auf weiß, eingetragen mit einer Tinte, die kein Tintenkiller je wegkriegt, eingetragen in das Buch des Lebens. Du hast einen Namen bei Gott. Wir, die wir heute hier sind, wir sind nicht nur Nasen, Ohren. Nein, wir sind namentlich erkannt, persönlich, so wie wir sind mit dem, was uns ausmacht. Und so wie es auch ein Stammbaum erfasst in der Individualität, die mir geschenkt ist und die sich ausdrückt in meinem Namen. Also die Antwort auf die erste Frage, wir können es schon mal zusammenfassen, die Frage der Identität, wer gehört zum Gottesvolk? Du gehörst zum Gottesvolk, wenn du in Christus Jesus bist, dann bist du Teil der Segenslinie Gottes. Erste Frage schon abgehandelt, super, ne? 9 Kapitel übersprungen, ohne dass es jetzt zu langweilig ist. Wir gehen zum zweiten. Denn es ist eine ganz spannende Frage, was hält diesen bunten Haufen an Menschen eigentlich zusammen? So viele Namen, wie genannt werden, hunderte Leute, 100 verschiedene Charaktere, was bringt die gemeinsam auf den Weg? Was gibt auch so ein bisschen so die Richtung vor, die sie laufen sollen? Die Antwort darauf ist, dass Gott Leiter für sein Volk beruft. Leiterschaft ist nicht irgendwie so eine Option für Gottes Volk. Ja, könnten wir uns mal anschaffen. Leiterschaft ist eine Notwendigkeit. Aus ganz praktischer Funktion, um diesen Haufen auch irgendwie zusammenzuhalten. Aber auch aus theologischer Notwendigkeit heraus. Gott setzt Leiter ein. Das hat er seit Adam gemacht. Wir sehen das durch die Bibel hindurch. Nach Adam kommt der Abraham, die Patriarchen, Jakob und Josef und wie sie alle heißen, Leiter von Großfamilien. Dann treten Mose und Aaron auf als Leiter des Volkes zusammen mit 70 Ältesten. Dann kommt der Josua, dann kommt die Richterzeit. Und jetzt bei den Chronikebüchern kommen neue Leitungsfunktionen hinzu, nämlich Könige, Priester und Propheten. So eine Art Dreigestirn auch, dass sich die Macht nicht irgendwie auf eine Person konzentriert. Dann entsteht schnell ein Personenkult oder es gleitet so ab ins Diktatorische. Sondern dass das auch so ein bisschen ausbalanciert ist, damit Leiterschaft auch in Gottes Sinne stattfindet. Dieser zweite Teil der Chroniken, der geht jetzt interessanterweise los mit einem Negativbeispiel. Und zwar werden da die letzten Stunden im Leben von König Saul genannt, dem ersten König von Israel. Der ist da mitten in einer Schlacht gegen die Philister, seiner finalen Schlacht. Er sieht auf dem Schlachtfeld wahrscheinlich vor seinen Augen, wie drei seiner Söhne sterben. Er merkt, hier ist nichts mehr zu holen, die Schlacht ist verloren. Geht zu seinem Waffenträger, der an seiner Seite kämpft, sagt, bring mich um, ist eine Schande hier, ich will nicht mehr leben. Der weigert sich, also bringt Saul sich selbst um. Die Philister gewinnen, sie schänden dann seinen Körper, er wird ausgezogen, er wird geköpft. Der Kopf wird wie so eine Trophäe dann so rumgereicht da im Philisterland. Also es ist ein grässliches, ein schändliches Ende für diesen ersten königlichen Leiter in Israel. Und jetzt gibt uns dieses 10. Kapitel, das diese Frage nach Leiterschaft einleitet, gibt uns jetzt eine Antwort, warum dieser Saul ein so schlechter Leiter gewesen ist. Schaut mal mit mir rein. So starb Saul, jetzt kommt die Begründung, wegen seiner Untreue, die er gegen den Herrn begangen hatte, in Bezug auf das Wort des Herrn, das er nicht beachtet hatte. Und auch, nächste Begründung, und auch, weil er den Totengeist befragt hatte, um Rat zu suchen. Der hat da vor dieser Schlacht, ist er zu so einer Hexerin gegangen und wollte wissen, wie das jetzt so weitergeht. Um Rat zu suchen, aber bei dem Herrn hatte er keinen Rat gesucht. Darum ließ er, gemeint ist Gott, souveränes Handeln hier betont, darum ließ er ihn sterben und wandte das Königtum David dem Sohn Isais zu. Hier werden drei Gründe genannt, warum Saul ein schlechter Leiter gewesen ist. Der erste Grund, Untreue in Bezug auf das Wort Gottes. Es gab ein klares Wort für ihn, wie er sich in der einen oder anderen Situation verhalten hat sollen. Gott hat gesagt, mach A, Saul hat B gemacht. Interessanterweise gab es bei vielen dieser Situationen einleuchtende Gründe, warum Saul B gemacht hat. Doch unterm Strich hat er halt nicht A gemacht. Also das wird ihm hier angelastet. Das zweite ist, er hat einen Totengeist befragt, also er ist zu dieser Hexerin, Beschwörerin gegangen. Es war klar vom Gesetz Mose her, dass man so einen Quatsch nicht macht. Also das war so eine ganz offensichtliche Sünde, die er da begeht, ohne dass im Text deutlich wird, dass er da ein Problembewusstsein für entwickelt, auf was für Abwegen er gerade ist. Als der König von Israel, der erste Mann im Staat. Und dritte Begründung, die hier genannt wird, er hat vergessen, bei Gott nach Rat zu fragen. Das kann sich darauf beziehen, dass er vielleicht wenig im persönlichen Austausch war mit Gott, im Gebet. Das kann aber auch meinen, dass er bei den anderen Leitern seiner Zeit, nämlich dem Samuel, der als Prophet eingesetzt war, dass er bei dem nicht um Rat angefragt hat, um geistlichen Rat. Also drei Dinge werden uns hier genannt, die zum Scheitern Sauls als Leiter führen. Ist eine hochspannende Frage für uns, auch aktuell in diesem Jahr. Bei uns geht es ja auch um Leiterschaft, bei euch auch. Wir wählen ja in ein paar Monaten einen neuen oder neuen alten oder ganz neuen Kirchengemeinderat. Ich bin da immer wieder, das sage ich aus ganz persönlicher Betroffenheit heraus, ich bin da immer wieder erstaunt, nach was für Maßstäben Kirchengemeinden nach Leitern suchen. Also bei manchen ist das ja so, wer hat Zeit und Lust? Finden sich noch so ein paar, hoffentlich kriegen wir die irgendwo raus. Manche denken vielleicht so ein bisschen weiter, die schauen dann, oh, gibt es vielleicht jemanden, der sich im Finanz- oder Verwaltungsbereich so auskennt. Manche sagen, wir müssen uns verjüngen. Manche sagen, wir müssen mehr Frauen oder wir müssen mehr Männer. Manche sagen, wir brauchen mehr soziale Verteilung, also irgendwie jemanden aus dem Milieu oder aus dem. Ich sage euch meine Meinung dazu. Ich halte das für absoluten Quatsch. Nicht, dass solche Fragen falsch sind. Aber die eigentliche Frage auf dem Hintergrund der Bibel ist die, ist da ein Mensch, der ein Herz hat für Gottes Wort? Möchte er nach diesem Wort leben? Möchte er einen Raum kultivieren, wo dieses Wort sich ausbreiten kann, damit auch andere davon zehren können, damit auch andere geistlich wachsen können? Möchte er das tun? Wenn er das möchte, dann ist mir doch egal, was für ein Milieu der kommt. Hauptkriterium, liebt dieser Mensch Gott und sein Wort. Deswegen wählt eure Leiter weise aus. weil sie mit dafür verantwortlich sind, ob ihr hier in der Gemeinde geistlich wachsen werdet oder nicht. Und jetzt kommt das Zweite, jetzt wird ja nämlich viel, viel länger, der Saul kriegt nur so ein kleines Kapitelchen hier, 14 Verse, jetzt wird viel, viel länger der Leiter beschrieben, wie er in Gottes Augen zu sein hat, nämlich der König David, Kapitel 10 bis 19, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und da werden seine Erfolge aufgelistet. Mensch, was hat der gerissen? Natürlich, er war ja unter dem Segen gestanden. Dann wird beschrieben, was für Krieger er hatte. Nicht von ungefähr, denn gute Leiter, die produzieren natürlich auch andere, nicht nur gute Leiter, aber sie produzieren auch, dass Menschen in ihre Gabe hineinkommen, dass sich das ausbreitet. Also es geht jetzt hier die nächsten Kapitel um die Blütezeit. Um die Blütezeit, die Israel erlebt unter diesem König David. Jetzt ist natürlich eine spannende Frage, ob man das vielleicht auf den Punkt bringen kann, warum der David so ein guter Leiter gewesen ist. Kann man natürlich. Und das Schöne ist, diese Antwort betrifft nicht nur Leiter, keineswegs, sondern sie betrifft uns alle. Sie betrifft uns alle, weil der David hat eines verstanden, was die Berufung ist für Gottes Volk. Und Gottes Volk, wir haben es vorhin gehört, das bin ich und das seid ihr, das bist du. Was die Bestimmung ist für Gottes Volk, seine Bestimmung ist, Gott zu verherrlichen. Gott zu verherrlichen. Wir schauen uns nochmal kurz diesen großen Rahmen an. Kapitel 1 bis 10 reicht von Adam bis Saul. Das sind ein paar tausend Jahre. Die werden mal so in ein paar Kapitel abgehandelt. Ein Drittel des Buches. Kapitel 11 bis 29 von König David bis König Salomo. Also nur zwei Personen. Zwei Drittel des Buches aber für so ein paar Jährchen. Das heißt ganz klar, der Schwerpunkt in dieser Quintessenz des Alten Testamentes, der liegt jetzt darauf, was unter König David und seinem Sohn passiert. Was passiert dort? Es passiert, dass Gottes Volk einen Raum bekommt, wo Gottes Gegenwart erneut, wie im Paradies, sich auf die Erde herablässt, wo sein Fuß erneut Erdboden berührt und das Volk diese Gegenwart schmecken und Gott dafür verherrlichen kann. Es entsteht dadurch, dass ein Raum der Anbetung entsteht, nämlich der Tempel. Deswegen ist eine der ersten Amtshandlungen von David die, dass er die Bundeslade nach Jerusalem holt. Die stand da vorher in irgendeinem Kaff, in irgendeiner Scheune rum, da wurde die vergessen. Der Mann, dem das Haus gehört hat, wurde krass gesegnet, also dem ging es richtig gut. Und David merkt natürlich, du pass auf, wo Gottes Gegenwart ist, da ist Segen. Ja, das muss natürlich in die Hauptstadt, ist doch klar, das muss für mehr Menschen offen und zugänglich sein. Er holt die Bundeslade nach Jerusalem, er stellt sie dort auf und baut ein Zelt für sie. So wie das Mose auch in der Wüste gemacht hat, dieses Zeltheiligtum, die Stiftshütte. Und jetzt sitzt der David in seinem Palast, auf seinem goldenen Stühlchen, hat so Marmorwände und es glänzt und funkelt und er guckt aus dem Fenster und er sagt, sag mal, das ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei hier. Ich bin in einem Palast und Gott muss draußen zelten. Na, also hör mal, der braucht was Besseres. Der braucht was Besseres. Ich möchte Gott ein Haus bauen. Ich möchte Gott ein Haus bauen. Diese Kapitel sind voll gefüllt mit dem, was David für diesen Hausbau alles tut. Darauf liegt der Akzent von zwei Dritteln des ersten Chronikbuchs. Der Vorbereitung und den ersten Durchführungen für den Ort der Anbetung. Nur mal so ein Beispiel. Einige Kapitel drehen sich nur ums Personal, ums Zukünftige. Wir haben ja zwei Kindergärten in Rußheim, da drehen wir uns auch ziemlich ums Personal. Also klar, für den Tempel muss das auch berücksichtigt werden. Da gab es natürlich die Priester, die waren ganz wichtig, da mit diesen Opfern, Sachen und so. Und dann gibt es eine andere Fraktion, das sind die Leviten. Wir würden heute vielleicht den Begriff Diakone benutzen, denn sie sind so die Helfer der Priester. Aber jetzt schaut mal, was die alles machen. Ich finde es klasse. Schaut mal drauf, ich habe hier mal so eine Grafik. Also, was machen die? Hoppala. Es gibt so eine Gruppe, das sind die Sänger, Propheten und Musiker. Das ist nicht immer klar voneinander abgetrennt, das ist so eine Gruppe. Also wir würden heute sagen, die Lobpreisband und der Posaunenchor und der klassische Chor, uns Orchester, uns Klavier und Flötenensemble. Also das war so die eine große Gruppe, die hat Dienst am Heiligtum getan. Dann gibt es eine zweite Gruppe, das sind die Torwächter. Die haben an den verschiedenen Toren immer aufgepasst, dass alles so ein bisschen nach der Ordnung zugeht, also dass da kein Chaos gibt. Ihr wart vielleicht mal bei christlichen Großveranstaltungen, da gibt es manchmal so Parkplatzeinweiser. Dann haben die da so ein Mikrofon und ja, Parkplatz 3 ist voll. Und das kennt ihr vielleicht. Also so eine ähnliche Funktion hatten die, aber noch viel, viel weiter. Also die haben zum Beispiel auch seelsorgerliche Gespräche geführt, so würden wir das heute sagen, ob jemand auch im richtigen Glauben in die Gegenwart Gottes eintritt. Und sonst hieß es für ihn, du, klär das erstmal draußen vor der Türe und dann komm rein, dann kannst du Gott begegnen. Dann gab es eine dritte Gruppe, das ist der Schatzmeister, das ist der mit dem Geldsäckle. Das ist ganz nett, denn in den Kriegen vorher, wo David da die anderen Völker bekriegt, um Frieden zu bekommen, da wird immer berichtet, dass die ganzen Schätze, die er da einnimmt, die werden sofort beiseite gestellt, um in den Tempelschatz zu kommen. Also die hatten eine Menge zu verwalten, eine Menge Kriegsbeute auch, mussten vielleicht polieren, so ein bisschen Putzdienst auch. Das war ein eigener Bereich wieder, so die Finanzabteilung. Dann haben wir allgemeine Helfer, Hausmeisterjobs, Technikjobs. Damals mussten allein Leute abgestellt werden, um die Brote zu backen, die da im Tempel als Schaubrote auf dem Tisch des Herrn standen und so. Also auch ein ganz weites Feld. Und noch was Interessantes, nämlich Amtsleute und Richter, die wurden gar nicht für den Tempel gebraucht, sondern die wurden abgesandt in die Umgebung von Jerusalem, um dort im öffentlichen Leben Gottes Willen zu repräsentieren. Also wenn es da irgendwie zwei Streitparteien gab, dann sind die zu diesen Leviten gekommen und die Leviten haben versucht, das zu ordnen und zu schlichten nach Gottes Willen. Also das sollte wirklich abstrahlen, dieser Dienst in die ganze Umgebung. Das sollte raus unter das Volk Gottes in der Allgemeinheit. Das heißt, allein an diesen Dingen hier schon, so ein kleiner Ausschnitt, können wir schon sehen, was Gott wichtig gewesen ist und was für einen Übertrag wir machen können für unser eigenes Gemeindeleben und persönliches Leben. Erstens, Gott möchte ins Zentrum. Jerusalem war so wichtig, weil der Tempel in Jerusalem war. Der Tempel war so wichtig, weil die Bundeslade im Tempel war. Die Bundeslade war so wichtig, weil sie war repräsentativ für die Gegenwart Gottes. Jerusalem war nur wichtig wegen der Gegenwart Gottes. Das war das Hauptmerkmal dieser Hauptstadt, dass du Gott dort in einer höchsten Intensität begegnen konntest. Bei uns in den Gemeinden läuft ja richtig viel hier in der Region. Wir sind ja schon umtriebig. Fast so wie die Schwaben, gell? Schaffe Häusle baue. Also wir machen echt viel und wir machen richtig tolle Sachen. Aber die Frage ist gar nicht so sehr, machen wir viel, sondern die Frage ist, steht Gott dabei im Zentrum? Sonst kann das sein wie so ein Windrad. Es ist Sturm und es dreht sich nach außen hin. Aber es produziert gar keinen Strom, sondern es herrscht geistliche Windstille. Gott soll bei allem im Zentrum stehen. Kann man das vielleicht irgendwie so messen oder analysieren, sag ich mal? Gibt so ein paar Dinge, wo man das vielleicht ablesen kann. Nur ein Baustein ist, was für einen Stellenwert Anbetung in einer Gemeinde hat. Und das kann man jetzt durchaus mal ganz wörtlich betrachten, nämlich in Bezug auf musikalische Anbetung. Da gab es eine eigene Gruppe von Leviten, die hat täglich, 7 Tage die Woche, 51 oder 52 Wochen im Jahr Musik gemacht für Gott. Der Lobpreis Gottes, der musikalische Lobpreis, er sollte nicht abreißen. Gott sollte durchgehend mit den Stimmen, mit den Händen, mit den Instrumenten verherrlicht und angebetet werden. Deswegen die Anbetung, wir haben heute ein bisschen mehr gesungen, absichtlich. Deswegen ist die Anbetung, die musikalische, auch so ein wichtiger Bestandteil unserer Gottesdienste. Nicht nur wegen der Musik, dass man da so in den Tönen schwelgt, sondern weil die Musik uns helfen soll, genau das zu tun mit unserer Zunge, unserem Mund, unserem Herzen, Gott groß zu machen mit unserem Lied. Du kannst ja Gottesdienste auch so runterfeiern und du kannst Lieder auch so runterleiern. Du kennst vielleicht den Text und dann guckst du schon auf die Uhr, oh, jetzt schon das dritte Lied hintereinander, reicht es zum Mittagessen? Anbetung für die Gemeinde absolut zentral. Absolut zentral. Ach, ganz wichtig, ja. Die Chroniken haben bestimmte Wortpaare, die immer wieder auftauchen. Ein Wortpaar ist Freude, Fröhlichkeit. Ein anderes Wortpaar ist mit ganzem Herzen. Denn der Chroniker hat natürlich eins gewusst, er hat gewusst, wenn man viel feiert, viel Gottesdienste, dann kann das schnell übergehen in so reines, ritualförmiges Runterfeiern. Und er betont es deswegen immer wieder, passt auf, das Herz muss dabei sein und die Freude. Also es geht nicht darum, irgendwie so ein Soll zu erfüllen, auch irgendwie an Liedern, sondern der ganze Mensch soll ergriffen sein, der ganze Mensch, Herz, Mund, Kopf, alles von dem, was er tut. Ich versuche das zum Beispiel bei mir gerade so einzuüben, dass immer wenn ich in einem Lied etwas von Stehen singe, wo ich auch stehe, du warst schon da, dass ich da nicht so hocken bleibe, weil ich singe im Sitzen, dass ich stehe, sondern dass ich aufstehe, um meinem Körper und auch nach außen hin zu verdeutlichen, dieser Gott lebt und das, was ich singe, soll zu dem passen, was ich glaube. Also die Freude und das ungeteilte Herz, ganz wichtig für dieses Chronikebuch. Dann zweitens, oh, haben wir ja schon Anbetung mit Musik und Gesang. Drittens sind wir schon. Du sollst deine Gaben einbringen. Ihr habt das Schaubild gesehen. Gott möchte, dass jeder von uns auch für seinen Tempel, und das ist die Gemeinde, auch für seinen Tempel das einbringt, was er von Gott geschenkt bekommen hat. Und ja, ich meine, auch du. Denn wir haben so schnell Ausreden parat. Ach, ich bin zu jung. Oh, ich bin zu alt. Oh, ich bin zu unerfahren. Oh, ich kenne mich ja gar nicht in der Bibel aus. Ich weiß noch nicht mal, wo die Chronik zu. Du siehst an den Leviten, jeder wird gebraucht. In so unterschiedlichen Bereichen, glaub mir, da ist auch für dich was dabei. Und andersherum, wenn du nicht dich einbringst, dann fehlt der Gemeinde Gottes etwas. Dann glänzt der Tempel nicht so schön, wie Gott ihn eigentlich zum Glänzen bringen möchte. Du bist gefragt mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Und jetzt drittens und letztens, das ist so wichtig für uns auch, wenn wir jetzt in die neue Woche starten. Anbetung beschränkt sich nicht nur auf Musik und Anbetung beschränkt sich nicht nur auf den Gottesdienst, sondern Anbetung ist ein Lebensstil. Uns ist ja so vieles geschenkt. Und die größte Gabe, die wir haben, ist, dass der Heilige Geist in uns lebt. Das heißt, die Gegenwart Gottes hat sich einen neuen Tempel gesucht und das sind wir. Ein Tempelchen auf zwei Beinen. Das heißt, da wo du bist, als Christ mit dem Heiligen Geist in dir, da ist immer Gottesdienst. Und wenn du morgen früh aufstehst, genauso verschlafen und mit Augenringen wie ich, dann geht der Gottesdienst weiter. Das beschränkt sich nicht nur auf das Stündchen am Sonntagmorgen, sondern diese Anbetung möchte sich verlängern, verlängern hinein in den Alltag. Und natürlich können wir da auch singen, ist doch eine schöne Sache. Wahrscheinlich wird das aber eher weniger mit Gesang zu tun haben, weil wenn du zur Arbeit fährst und die ganze Zeit singst, dann steht der Chef ziemlich schnell auf der Matte und sagt, jetzt Vasco, reißen Sie sich mal zusammen, Sie sind hier bei der Arbeit und nicht zu Hause. Außer du bist Postbote, da kannst du die ganze Zeit singen, da denken die Leute nur, der hat eine. Ne? Aber es wird wahrscheinlich weniger Gesang sein, wie sich diese Anbetung ausdrückt. Sie wird sich ausdrücken in der Treue gegenüber Gottes Wort. Sie wird sich ausdrücken in der Liebe zur Wahrheit. Sie wird sich ausdrücken in der Liebe zum Nächsten. Sie wird sich ausdrücken in der Liebe zum Gebet. Also ihr seht, Anbetung ist ein Blumenstrauß an Dingen. Und dieser Blumenstrauß soll blühen bei uns im Gottesdienst. Und er soll blühen draußen, wenn wir in der Welt unterwegs sind. Ich fasse nochmal zusammen. Deine Identität liegt in Jesus Christus. In ihm bist du ein Kind der Verheißung. Und damit diese Identität sich festigt und du wächst im Glauben und in der Heiligung, hat Gott Leiter für dich eingesetzt. Damit du das Wort Gottes besser kennen und anwenden lernst. Bestenfalls wirst du selbst einmal ein Leiter werden, der das dann an andere weitergibt, was er selbst bekommen hat. Denn über allem sind wir dazu berufen, Gott zu verherrlichen, sei es durch Musik, sei es durch Gesang, sei es durch unsere Mitarbeit in der Gemeinde, sei es durch unseren Dienst von Montag bis Samstag in dieser Welt. Gott gebe dir für diesen Dienst, egal wo er stattfindet, seinen Segen. Amen.